Afghanistan 5 Jahre nach der Rückkehr der Taliban. Wie umgehen mit dem Emirat? Zwanzig Jahre lang versuchte eine internationale Koalition in Afghanistan, den Terror zu besiegen und das krisengeschüttelte Land zu stabilisieren. Die Lebensbedingungen der Bevölkerung sollten verbessert und ein demokratischer Staat nach westlichem Vorbild sollte errichtet werden. Auch Deutschland engagierte sich dafür mit militärischen und zivilen Mitteln. Das Unterfangen scheiterte. Am 15. August 2021, kurz nach dem Abzug der letzten ausländischen Truppen, zogen die Taliban wieder in die Hauptstadt Kabul ein. Anlass für ein Gespräch mit Winfried Nachtwey, der einstige sicherheits- und abrüstungspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Grüne, besuchte Afghanistan auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2009 in den Jahren der Intervention so oft wie kein anderer Bundespolitiker. In der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags, die später den Gesamteinsatz in Afghanistan evaluierte, diente er als Sachverständiger. Guten Tag, Herr Nachtwey.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.
Herr Nachtwey, im ZDF läuft gerade eine Serie über die chaotische Evakuierung von ausländischen und afghanischen Zivilisten aus Kabul vor 5 Jahren. Steht das Chaos am Flughafen Kabul damals für das gesamte westliche Afghanistan-Engagement?
Das Chaos vom Flughafen Kabul steht für das Desasterende dieses Einsatzes, der immerhin für die sogenannte westliche Staatengemeinschaft und die Bundesrepublik der größte, teuerste und opferreichste Kriseneinsatz überhaupt war. Dafür steht dieses Chaos. Und in ihm spiegelt sich wieder das, was man aber auch erst mit der Zeit mitbekommen habe, das politische Führungschaos, was es bei diesem Einsatz gegeben hat, enthüllt von Greg Whitlock in den Afghanistan Papers, der darauf hinwies, dass die Top-Diplomaten und Top-Militärs der USA völlig ahnungslos bei diesem Einsatz gewesen wären.
Das sind auch nach Ihrer Einschätzung die Faktoren, die das Scheitern dieser internationalen Intervention bedingt haben?
Das gehörte ganz wesentlich dazu. Das ist auch der erste Punkt, also eben wirklich, was die Landeskenntnis, die Kontext also und das Konfliktverständnis also eben angeht. Daran hat es gerade auf der Leitungsebene erheblich gefehlt. Bei den Briefings vor Ort, da haben wir tatsächlich also immer doch sehr realistische Wahrnehmung gekriegt und also auch vor allem das Bemühen, die afghanische Seite, die Bedingungen vor Ort zu verstehen. Aber auf den Leitungsebenen war das nicht. Da gab es also, ging es bis zu militärischer Hybris, viele Machbarkeitsillusionen. Das war das Erste. Dann aber eben das Zweite, schlichtweg keine gemeinsame, kohärente Strategie. Im Gegenteil, wesentliche strategische Dissense. Einmal die Vorstellung, solche Bewegungen wie die Taliban kann man militärisch besiegen. Und die andere Linie war grundsätzlich vor allem Stabilisierung, Hilfe beim Staatsaufbau und so weiter. Oder dass Verbündete ein Primärinteresse daran hatten, treue Verbündete zu sein und nicht bestmögliche Wirkung zu erzielen. Und dann schließlich die Realitätswahrnehmung, das habe ich besonders so deutlich also mitbekommen, dass es da Mechanismen und Strukturen gab der ständigen Beschönigung und des schönen Redens. Dann schließlich noch politische Konfliktlösung, wurde lange verdrängt oder bei Ländern, die da was versucht haben, auch von bundesdeutscher Seite, wurde das also eben abgetan sozusagen. Und schließlich der Kräfteansatz, der war sehr unausgeglichen, erstmals eben billig Peacekeeping sozusagen. Und dann aber eben zum Beispiel Polizeikomponente von strategischer Bedeutung, die wurde ausgestattet, gerade von Seiten der Bundesrepublik. Aber dabei ist noch unheimlich wichtig, bei den verschiedenen Scheitern, es war nicht ein Scheitern der Frauen und Männer, die wir als Bodenpersonal dahin geschickt haben. Die habe ich hundert- und tausendfach erlebt im Einsatz hinterher. Und die haben wirklich ihr Bestmögliches versucht, unter großen Belastungen und so weiter. Aber die waren es nicht.
Sie unterscheiden zwischen Führungsebene und Bodenpersonal und Sie beziehen sich jetzt vor allem, wenn wir über die Intervention reden, auf den militärischen Anteil. Aber die Intervention hatte natürlich einen großen militärischen Anteil, aber auch einen großen humanitären und entwicklungspolitischen. Sind denn beide Anteile gescheitert aus Ihrer Sicht?
Letztendlich sind beide Dimensionen gescheitert. Aber wenn man genauer hinguckt, ich habe das ja auch gerade in den ersten Jahren also eben mitbekommen, dass es da sehr viele gute Ansätze gegeben hat und Enquete-Ergebnis war sie insgesamt, dass Projekte, die gut in der Bevölkerung am Boden sozusagen verankert waren, dass die erfolgreich und tatsächlich nachhaltig waren, die zum Teil bis heute also eben nachwirken, vor allem im Gesundheitsbereich, Infrastruktur, Grundbildung. Das waren so die Bereiche, wo es wirklich Erfolge gegeben hat. Dann aber eben in anderen Bereichen Förderung von Rechtsstaatlichkeit, die im Zusammenhang stehen mit einem kulturellen und Einstellungswandel und so weiter. Das ist insgesamt nicht wesentlich vorangekommen, beziehungsweise auch wurde konterkariert durch die exzessive Korruption, Klientelismus und so weiter. Also zusammengefasst bei Aufbau und Entwicklung zwiespältig.
Sie waren ja öfter in Afghanistan, Herr Nachtwey, als die meisten Abgeordneten und Minister. Wie war eigentlich Ihr Eindruck anfangs?
Wir hatten anfangs die Befürchtung, gerade wir als Grüne, aber auch viele Sozialdemokraten, wir geraten da möglicherweise in ein rot-grünes Vietnam. Aber dann also eben durch die schnelle Lageänderung. Taliban sozusagen waren nicht mehr an der Macht. Und wo jetzt dann also eben die Aufgabe war, ein Land, was 23 Jahre Krieg, Terror und so weiter erlebt hatte, das kam nicht alleine sozusagen aus diesem Sumpf heraus. Das brauchte internationale Unterstützung. Das ist ein UN-Prinzip. Und deshalb also eben, ja, das also eben unterstützen, das war dann also eben das Interesse, ja, wirklich das knallharte Interesse und das humanitäre Anliegen. Und dann die ersten Besuche, da hat man einmal die Dimension der Zerstörung gesehen. Erstmal nur in Kabul, die Pulverisierung sozusagen von Gebäuden und dann aber eben das freundliche Echo.
Und dann, um das einzuflechten, die Pulverisierung resultierte natürlich aus dem vorangegangenen Bürgerkrieg.
Genau.
Nicht etwa aus dem Einsatz des Westens.
Richtig. Und dann aber eben das enorm freundliche Echo auf der Straße tatsächlich winkend dann so gegenüber Bundeswehr und ISAF. Und dann aber eben auch die ersten Jahre in Kunduz. Da war ich fast jedes Jahr und jedes Jahr hat man enorme Fortschritte erlebt. Oder wie dann in der Koranschule, wir dann mit Koranschülern unterwegs waren und neben mir so ein deutscher Offizier und ich habe die gefragt, wie findet ihr die denn? Die haben überlegt, dann haben sie gesagt, die verhalten sich anständig. Da, wo ja die Menschen an sich traditionell sehr, sehr skeptisch sind gegenüber internationalen oder ausländischen Militärs, ja, da war das eine Bestnote. Also das waren Zeichen, also eben in den ersten Jahren hoffnungsvoll.
Ich habe Afghanistan erst ab 2007 kennengelernt und da änderte sich das schon. Wann haben Sie denn, oder da hatte sich die Stimmung schon geändert, wann haben Sie den Stimmungsumschwung festgestellt?
Etwas eher, und zwar sehr deutlich 2006. Da war dann nämlich also die ISAF-Erweiterung auch im Süden angekommen. Und die Briten zum Beispiel in Helmand. Und die sind dann fast ab sofort in einen intensiven Terror- und Guerillakrieg gelandet. Und das führte dann auch dazu, dass das sozusagen nach Norden ausstrahlte. Und als wir dann bei General Kneipp waren, eben im Norden, da berichtete er auch, es ist eine kritische Situation. Wir müssen jetzt also eben was umsteuern sozusagen, auch bei der polizeilichen Komponente. Da müssen wir viel mehr so reingeben und so weiter. Und da haben der Jürgen Trittin und ich also einen Brief also an die drei, waren es drei oder vier Afghanistan-Minister und Ministerinnen geschickt, dass jetzt also eben die Zeit wäre, die Situation genau zu überprüfen. Was läuft richtig, was läuft falsch und was muss umgesteuert werden? Und da haben wir so ein Larifari-Antwort gekriegt. Und damals schon in dem Brief stand drin, Gefahr des Scheiterns.
Und anders als zum Beispiel die USA hat es in Deutschland ja lange keine Evaluierung gegeben, eigentlich erst ganz am Ende, als der Einsatz schon zu Ende war. Ich möchte eben noch mal kurz sagen, Sie haben ISAF erwähnt, das war die internationale Schutztruppe. Und General Kneip war im Norden derjenige, der das Regionalkommando Nord in Händen der Deutschen damals führte. Die Deutschen waren eben in Masai-Sharif, Kunduz, Faisabad zum Beispiel unterwegs. Sagen Sie, hätte das gelingen können, den Vormarsch der Taliban und deren Terror gegen die Bevölkerung ja auch zu stoppen?
Als erstes wäre notwendig gewesen, wirklich die Lage nüchtern, ehrlich, selbstkritisch zu analysieren, um dann also eben nachsteuern zu können oder auch also eben eine gemeinsame, kohärente Strategie zu finden oder also eben auch bestimmte Komponenten, ich habe es schon mal angesprochen, die polizeiliche Komponente oder die rechtsstaatliche oder Justizkomponente, die für nachhaltige Sicherheit von strategischer Bedeutung sind, da dann so eben nachzulegen. Aber das ist dann ja, obwohl es ja hundertfach diese Warnung gegeben hat, immer verpufft. Und jetzt fragen Sie möglicherweise, Entschuldigung, ich will Ihnen ja nicht eine Frage ab, aber warum diese Verweigerungshaltung gegenüber selbstkritischer Bilanzierung bis Evaluierung?
Ja,
und da
warum?
Da ist mir dann also erst mit der Zeit also aufgegangen, dass es da einen handfesten Grund gab, nämlich das Primärinteresse war, verlässlicher Verbündeter zu sein. Und das Risiko bei einer selbstkritischen Bilanzierung war, dass man da auch zu einem sehr kritischen Ergebnis gekommen wäre und dass darüber dann die parlamentarische Zustimmung möglicherweise gewackelt hätte. Und um das nicht zu gefährden, wurde das lieber dann abgewehrt, dass es die Enquete-Kommission gegeben hat oder die ressortgemeinsame strategische Evaluierung, die es ja von den zivilen Häusern auch gegeben hat, die hat es ja erst nachher gegeben. Das heißt also eben zu spät. Vorher wäre die Möglichkeit gewesen für ein Umsteuern und insgesamt dabei wahrscheinlich auch wäre notwendig gewesen, den strategischen Ansatz bescheidener zu formulieren.
Zumindest für Deutschland vermutlich.
Das war ja an sich also ein multinationales Unternehmen. Und das war natürlich also verdammt schwierig, da alle unter einen Hut zu kriegen. Und die verschiedenen Provincial Reconstruction Teams, die agierten ja nach ziemlich unterschiedlichen Vorstellungen.
Das heißt also zu viele Akteure und zu viele unterschiedliche Ziele.
Richtig, das war ein Kernproblem. Ja.
Herr Nachtwey, Sie sind ein friedensbewegter Grüner, aber Sie haben schon für das erste Mandat 2001 gestimmt. War das für Sie, ist Ihnen das damals schwer gefallen?
Das ISAF-Mandat hat mir dann nicht so schwer gefallen. Vorher eigentlich im November das Mandat zu Enduring Freedom.
Warum? Das war eine Zerreißprobe.
Da ging es eigentlich nur um die Entsendung von bis zu 100 Spezialsoldaten des Kommando Spezialkräfte nach also eben Afghanistan. Aber da hatten wir größte Bedenken. Aber da war, und das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen, war ja kurzfristig, die Lage hatte sich also verändert und deshalb also konnten wir dem dann zustimmen. Und bei ISAF, da war unsere Zustimmung relativ selbstverständlich, auch Hans-Christian Ströbele hat zum Beispiel dem ISAF-Einsatz also eben dann zugestimmt. Und dieser Positionswandel stammt also aus der Zeit der Balkankriege, dass wir feststellen mussten, ja, das Grundprinzip Gewaltfreiheit ist von enormer Bedeutung. Aber wir hatten jetzt mit Situationen zu tun auf dem Balkan und in Afghanistan, wo Gewaltfreiheit auch den Schutz vor illegaler und terroristischer Gewalt beinhalten muss. Also die Schutzverantwortungskomponente. Und das hat uns dann also eben dazu gebracht und hat mich persönlich dazu gebracht, dass ich auch friedenspolitisch überzeugt dann also eben das mittragen konnte, was ja eben auch den Regeln der Vereinten Nationen, der UN-Charta, voll entsprach.
Es war, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja nicht nur eine militärische Komponente, sondern noch viel mehr Staaten standen hinter Aufbauprojekten, also den unterschiedlichsten Bildungsangebote, Frauenförderung, Wirtschaftsprojekte. Sie haben auch schon davon gesprochen. Warum gelang es denn nicht, Afghanistan in dieser Hinsicht auf eigene Beine zu stellen?
Ja, das hat also wesentlich wohl auch damit zu tun, dass unsere Erwartungen an einen gesellschaftlichen Wandel überhöht waren. Und nüchtern muss man sagen, wir, also jetzt auch Bundestag und Bundesregierung und so weiter, wenn wir Kontakte in Afghanistan hatten, überwiegend mit den Menschen aus dem städtischen Spektrum. Dass aber der allergrößte Teil der Afghanen auf dem Land lebt und da sie eben noch in einem ganz erheblich anderen Wertekosmos sich bewegt, das war zu wenig bewusst und ist auch viel zu wenig also angegangen worden. Das war zentral dabei.
Würden Sie denn sagen, dass die Afghanen selber auch Anteil am Scheitern der Interventionen hatten?
Ja, ich habe vorher bei den Gründen des Scheiterns eben die wesentlichen Beiträge zum Scheitern von Seiten der überwiegend westlichen Staatengemeinschaft genannt. Aber es war in Anführungszeichen ein internationales Gemeinschaftsversagen sozusagen. Und dazu hat ganz wesentlich die in hohem Maße schlechte Regierungsführung durch die Führungsschichten in Afghanistan selbst beigetragen. Also die erhebliche Korruption und dann Pakistan. Dann, was Washington dazu beigetragen hat, 2003, ne, Schwerpunkt weg, also eben von Afghanistan, rauf auf den Irak und so weiter. Das waren alles, also eben erhebliche Beiträge zu dem Gesamtscheitern.
Ist es dann nicht insgesamt so, dass der Versuch, ein fragiles Land von außen zu stabilisieren, im Grunde immer scheitern muss?
Nein, das ausdrücklich nicht. Über den Blick auf die deutschen Beteiligungen an internationalen Kriseneinsätzen, die dann überwiegend im Rahmen der NATO gelaufen sind, wird oft vergessen, wie viel es an Stabilisierungsbemühungen gibt im Rahmen von UN-Missionen. UN-Missionen, die von vornherein immer multidimensional angelegt sind, die eine zivile Leitung haben und so weiter und die auch nie auf Friedenserzwingung angelegt sind, sondern der Fachbegriff, also Peacebuilding, also nach Waffenstillständen und so weiter, in solchen Situationen, dass sich das inzwischen auch verkompliziert hat, ne, steht auf dem anderen Blatt. Und in dem Zusammenhang gibt es manche Erfolgsgeschichten, relative Erfolgsgeschichten, es gibt auch Scheitern dabei. Aber insgesamt sind diese UN-geführten Missionen, die haben gezeigt, einmal, es ist notwendig, soll man jedes Land dann also eben versumpfen lassen in einem Gewaltkonflikt, in einem überwiegend innerstaatlichen Gewaltkonflikt. Und dann, wenn das irgendwie ausläuft sozusagen, sich ausblutet, dann sollen die selbst klarkommen. Nein, nein. Das entspricht übrigens auch nicht dem hohen Anspruch des Grundgesetzes, den Frieden in der Welt zu fördern, also die Vereinten Nationen in dem Zusammenhang zu unterstützen.
Aber Herr Nachtwey, wieder zurück zu Afghanistan. Unter dem Emirat heute steckt Afghanistan in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Frauen, ethnische, religiöse Minderheiten werden unterdrückt. Pressefreiheit, den Begriff mag ich eigentlich gar nicht nennen, denn die Presse ist nicht mehr frei, ist längst nicht mehr frei unter den Taliban. Dabei hatte es ja 2021 noch geheißen, die Taliban seien jetzt sozusagen in der zweiten Auflage toleranter und kompromissbereiter. War das Wunschdenken, um sich selber zu beruhigen?
Auch was Wunschdenken. Zugleich hat sich aber nicht bewahrheitet, unsere verbreitete Angst hatte ich auch. Nach der Machtergreifung gibt's jetzt die Totalabrechnung. Es hat danach also eben erhebliche Repression gegen Teile von Regierungsangestellten aus den Sicherheitskräften gegeben, aber nicht im Sinne von nach der langen Messer sozusagen. Aber trotzdem, etwas Wunschdenken war gleichzeitig also eben dabei. Und heutzutage müssen wir ja feststellen, dass die humanitäre Lage, mindestens die Hälfte der Bevölkerung ist abhängig von humanitärer Hilfe, die aber eben nur zu einem Bruchteil also eigentlich dann so ankommt. Die wirtschaftliche Lage, gut, das haben Sie alles also an gewachsenen Problemen so genannt. Dann die Taliban-Herrschaft, dieses Unrechtssystem gegenüber Frauen. Es gibt nirgendwo auf der Welt ein so krasses Unrechtssystem gegenüber Frauen. Was sich aber inzwischen immer deutlicher herausstellt, das, was einerseits das sehr rigide von Kandahar aus dirigierte Unrechtssystem ist, ist aber in der Fläche sozusagen nicht homogen. Es gibt also einiges an Schattierungen und dann aber eben auch vor allem, das habe ich auch über einzelne deutsche Nichtregierungsorganisationen mitbekommen, wo festgestellt wird, dass also eben das Bedürfnis vor allem nach Bildung, nach Grundbildung also für Mädchen, dass das so stark ist, dass Nischen sozusagen, die es gibt, genutzt werden und dass man versucht, dann also eben bestimmte Verbote zu umgehen und dass auch nicht selten dann örtliche Taliban dann Auge zudrücken oder das also eben laufen lassen. Insofern diese Realität dieses Unrechtssystems der Taliban ist heterogen und insofern meine nicht nur ich, dass da die Möglichkeiten von internationaler Unterstützung anders angegangen werden könnte. Die Politik der Bundesregierung war in den letzten Jahren auch unter der Ampel nur humanitäre Hilfe, aber nicht darüber hinaus. Und die Politik der Totalisolation war ja offenkundig nicht wirksam. Von daher also eben der Vorschlag oder die Empfehlung, die Bundesrepublik braucht vor Ort Ohren, Augen und persönliche Kontakte, um überhaupt genauer wahrnehmen zu können, wie ist die Realität vor Ort, wo kann man möglicherweise was so unterstützen und dafür als konkreter Vorschlag eben ein Verbindungsbüro einzurichten. Ein Verbindungsbüro, ausdrücklich keine Botschaft, ausdrücklich keine diplomatische Anerkennung, die Nicht-Anerkennung, die diplomatische, ist weiterhin völlig richtig und notwendig und ja auch weltweit und so weiter ziemlich einheitlich. Aber so ein Verbindungsbüro wäre wichtig, um genauer an die Realitäten ranzukommen. Und da mache ich einen Bogen zurück, was also zu meinen zentralen Erfahrungen bei Afghanistan gehört. Als erstes ist immer gerade in solchen sehr entfernten und fremderen Kulturkreisen genauer hinsehen und nochmal genauer hinsehen. Und dann das Zweite, darauf achten, wie wirkt was. Diese beiden Elemente, genauer hinsehen und Wirkungsorientierung, das könnte dann auch von einem solchen Verbindungsbüro dann unterstützt werden.
Aber Herr Nachtwey, ich meine, es gibt viele Menschenrechtsaktivisten und es gibt auch viele aus der afghanischen Exil-Community, die sprechen in einem solchen Fall, also bei einer Aufweichung der Isolationskurses davon, das sei eine Aufwertung des Regimes und halten das für nicht hinnehmbar. Was sagen Sie denen denn?
Das ist also unbestritten eine Dilemmasituation. Sicher würde dann so manches dann auch von den Taliban so ausgewertet in der Propaganda. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, was wirkt besser. Und dafür muss man eben, ich wiederhole mich, Augen, Ohren und persönliche Kontakte, ständige Kontakte vor Ort haben.
Herr Nachtwey, dann die Taliban sitzen offenbar derzeit fest im Sattel. Aber sollten sie eines Tages doch stürzen, sollte Deutschland sich dann wieder dort stark engagieren?
Es ist nicht absehbar, dass dieses Taliban-Regime in kurzer Zeit wieder verschwindet. Trotzdem aber kann es oder wird es wahrscheinlich irgendwann dann auch mal wieder gewisse Bewegungen, Auflockerung gegeben, auch also eben im Taliban-System. Und da wäre es angebracht, dann mit einem viel bodennäheren Ansatz und bevölkerungsnäheren Ansatz und auch einem strategisch durchdeklinierten Ansatz dort auch wieder von deutscher Seite zu unterstützen, möglichst also eben auch natürlich im europäischen Zusammenhang. Was mit den USA ist, das steht also auf den Sternen.
Vielen Dank, Herr Nachtwey.
Bitte schön.
Winfried Nachtwey war bis 2009 sicherheits- und abrüstungspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und er diente auch in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags, die später den Gesamteinsatz in Afghanistan evaluierte, als Sachverständiger. Das Gespräch führte Sabina Matthey.
Matthey fragt, ein Podcast von RBB 24.